SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Hallo. Der Frühling kommt, ganz sicher, und mit ihm viele neue Bücher. Ich spreche gleich mit der Schriftstellerin Julie C. über ihren aktuellen Roman Über Menschen. Der erscheint morgen. Es geht um eine Frau im Corona-Exil und um einen Neonazi als Nachbarn. Außerdem stelle ich Ihnen ein Leben in Geschichten vor. Helga Schubert, die 80-jährige Bachmann-Preisträgerin, erzählt sehr berührend davon, was sie geprägt hat. Krieg und Flucht, Alltag in der DDR und eine hartherzige Mutter. Vom Aufstehen heißt ihr Buch. Das sind einige der Neuerscheinungen heute im SWR 2 Lesenswert Magazin. Dazu schon einmal frühlingsleichte Musik von der französischen Sängerin Pomme.
Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il n'y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Oh Pauline, pendue à tes bottines. Les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine. Je les comprenais, je ne leur en voulais pas. On a suivi nos routes un peu en parallèle. Moi surmontant mes doutes, toi de plus en plus belle. J'ai trouvé ce garçon qui me trouve je ne sais quoi. Tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi. Oh Pauline, j'ai pas ta poitrine, mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh Pauline, moulée dans ton jean, tu sais que je ne peux pas lutter contre ça. Je ne suis pas stupide, tu peux claquer des doigts, en faire un chien de cirque, il ne vivra que pour toi.
Unter Leuten, so hieß der letzte große Erfolgsroman von Julie C. Es spielte in der brandenburgischen Provinz, in einem Dorf, das sich heillos über den Bau von Windkraftanlagen zerstreitet. Über Menschen heißt jetzt ihr neuer Roman, der morgen erscheint. Auch dieses Buch spielt in einem brandenburgischen Dorf und wieder spürt Julie C. Spannungen nach, die uns gerade umtreiben. Sehnsucht nach Entschleunigung zum Beispiel, vermeintliche moralische Gewissheiten und die Auseinandersetzung mit den neuen Rechten. Ein hochaktueller, packender Roman über Menschen. Julie C. ist mir aus Brandenburg zugeschaltet von ihrem Dachboden. Hallo Frau C.
Ja, so ist es. Hallo.
Ja, wie geht's Ihnen in diesen Tagen der zwangsweisen Entschleunigung? Haben Sie den Homeoffice Blues?
Ich gehöre ja zu den privilegierten Menschen, die das vergleichsweise wenig bemerken, weil Schriftsteller sind eh immer im Lockdown oder hauptsächlich. Ich war auch nie so ein Fan von vielen Veranstaltungsreisen, deswegen ist das für mich gar nicht so ungewohnt. Also ich leide eigentlich eher mit den Menschen in meiner Umgebung, die das alles viel härter trifft als mich.
Kommen wir gleich auf Ihren Roman, der beginnt nämlich auch mitten in der Pandemie im ersten Lockdown. Die Hauptfigur ist Dora, eine junge Werbetexterin. Sie ist aus Berlin aufs Land geflohen in ein kleines Dorf namens Bracken. Was sucht sie da?
Das weiß die Dora eigentlich selber nicht so genau. Die ist, glaube ich, ein relativ zeitgenössischer Typus darin geprägt, dass sie eher vor Dingen wegläuft, als auf Dinge zuzulaufen. Also sie ist so ein bisschen im Fluchtmodus und kommt jetzt bei dieser erweiterten Flucht raus aus der Stadt tatsächlich auf unbekanntes Terrain und muss sich im Grunde dort selbst neu erfinden.
Ihr Lebensgefährte ist Robert, ein Mann der Gewissheiten. Der engagiert sich für den Klimaschutz, rigide bis zur letzten Plastiktüte sozusagen, vollzieht auch vorbildlich alle Corona-Regeln. Dora ist da eher anders, vielleicht eher so ein schwankender Charakter. Wie würden Sie sie charakterisieren?
Sie ist unheimlich zweiflerisch und sie hat große Probleme damit, wenn sie das Gefühl hat, jemand anderes will sie auf etwas festlegen. Und das ist nicht nur der Robert, der eigentlich von ihr verlangt, dass sie alles genauso macht wie er. Damit kommt sie nach einer Weile überhaupt nicht mehr klar, sondern sie hat irgendwie das Gefühl, dass es auch so Kollektive gibt, also ich sage jetzt mal die Medien, ja, so, also die Öffentlichkeit, die eigentlich ständig möchte, dass Dora Position bezieht und sich entscheidet, auf welcher Seite sie steht. Und entweder macht man total mit oder man ist total dagegen. Aber sie hat jetzt zumindest akut in der Corona-Situation überhaupt keine Meinung zu den Dingen. Sie ist einfach nur verwirrt und überfordert und sträubt sich innerlich total dagegen, jetzt eine Position vertreten zu müssen.
Aber sie vertritt natürlich trotzdem einen bestimmten Typus, ein bestimmtes Milieu. Ein Wort fällt öfter, als sie in Bracken ankommt, und das ist die Rassismusstarre. In diese Rassismusstarre fällt Dora immer wieder. Was ist denn das genau?
Ja, das könnte man vielleicht als eine Art Blackout beschreiben. Also, wenn in Doras Gegenwart ein rassistischer Spruch gemacht wird, sei es jetzt ein ausländerfeindlicher Witz oder irgendjemand bekennt sich dazu, die AfD zu wählen, etwas in der Art, dann hat sie so einen ganz hohen inneren Erwartungsdruck, dass sie jetzt auf eine bestimmte Weise reagieren muss. Gute Staatsbürgerin, sie muss irgendwas Wichtiges und Schlaues sagen. Gleichzeitig hat sie total Angst, sich jetzt das komplett mit ihren neuen Nachbarn zu verderben, und also so ganz viele gegensätzliche Gefühle strömen ein, und dann tut sie gar nichts. Dann steht sie nur da und ist erstarrt und erzählt sich noch 3 Tage später, was sie alles hätte richtig machen und sagen können, wenn sie ein bisschen reaktionsschneller gewesen wäre. Und da leidet sie irgendwie auch drunter. Ja, das ist wie so ein Versagen, das sie da empfindet.
Jetzt kommt in Bracken eine zweite wichtige Figur ins Spiel, und zwar ein Mann namens Gothe. Das ist Doras Nachbar, und der stellt sich gleich mit seiner, sagen wir mal, Position im Dorf vor.
Ja, also die treffen sich an der Mauer, die die beiden Grundstücke trennt. Er meckert die Dora auch gleich massiv an, weil ihr kleiner Hund bei ihm die Saatkartoffeln ausgräbt, und dann schiebt er die Hand über die Mauer und sagt: Hallo, ich bin hier der Dorfnazi. Und Dora erlebt sozusagen Rassismusstarre gesteigerten Grades, weil sie natürlich komplett schockiert erstmal ist.
Sie überschreiten mit dieser Figur ja Barrieren. Gothe wird mehr und mehr zum sympathischen Neonazi von nebenan. Der riecht zwar ein bisschen streng und spricht auch nicht viel, aber er hilft gern und ungefragt, und zwischen Dora und ihm entwickelt sich ja, was eigentlich, eine Freundschaft?
Na, vielleicht müsste man klassisch eine Hassliebe sagen, weil so sympathisch ist der Gute eben auch wieder nicht. Also der ist, finde ich, echt, also möglichst echt, insoweit er eben ambivalent ist. Also einerseits ist er natürlich ein unmöglicher Typ, er ist vorbestraft, er hat ein Gewaltverbrechen begangen, er ist kriminell, also geht gar nicht, verhält sich auch unmöglich und so weiter. Auf der anderen
Singt
Seite
Nazi-Lieder und so weiter.
singt Nazi-Lieder, hat die entsprechenden Freunde, also ist jetzt vielleicht nicht brutalst möglich vernetzt in ganz üblen agitatorischen Kreisen, aber er schwimmt da schon gut mit. Also das hat alle Merkmale dessen, was man eigentlich eher ablehnt, jedenfalls wenn man so denkt wie Dora. Und dann zeigt sich aber eben, dass die Welt halt so schwarz und weiß nicht ist. Der hat eben gleichzeitig auch wieder Eigenschaften, die sie beeindrucken. Also er ist ungeheuer hilfsbereit, er hat eine sehr, ja, wie soll ich das sagen? So eine klassische Idee von fast schon Nächstenliebe oder sowas, ja. Also wenn jemand vor mir steht und der braucht Hilfe, dann helfe ich dem. Ist mir ganz egal, ob das mein Feind oder mein Freund ist. Die Frage stelle ich mir gar nicht. Und er sorgt auf gewisse Weise auch, ja, liebevoll ist das falsche Wort, aber zumindest irgendwie auch bewundernswert für seine kleine Tochter, die zurzeit bei ihm lebt, obwohl er sie auch gleichzeitig wieder vernachlässigt. Also es hat alles 2 Seiten, und Dora findet eigentlich auch zu ihm nicht die eindeutige Haltung, die sie gern hätte.
Wie kamen Sie auf diese Figur, das Gute? Die ist ja sehr stark.
Ja, das ist eine gute Frage, wie ich auf den kam. Also vor meinem geistigen Auge hebt der halt immer wieder diesen Kopf über die Mauer, und da ist er, ja. Also ungefähr so kam der auch zu mir. Letztlich ist er aber auch eine recht naheliegende Figur. Also natürlich habe ich ihn in alle Richtungen ein bisschen zugespitzt, wie die Literatur das ja auch gerne tut. Aber diese Gemengelage von, ja, einander vielleicht auch widerstreitenden Eigenschaften und Verhaltensweisen, die man dann trifft, wenn man die städtische Filterbubble mal verlässt, wo sich doch viele Menschen zusammenballen, die sehr stark einer Meinung sind und sich auch sehr, sehr ähnliche Verhaltens- und Sprechweisen angewöhnt haben. Also wenn man da raustritt, dann ist es eigentlich ein sehr häufiges Phänomen, dass man sozusagen aus den Menschen nicht schlau wird, wenn man Reinheit also so eine Art Sortenreinheit erwartet, ja, weil die gibt es nämlich in Wahrheit nicht.
Ist das für Sie ein politischer Roman?
Also wenn man den Begriff jetzt sehr weit auslegen würde, dann ja. Ich bevorzuge ja für meine Texte eher den Begriff des Gesellschaftsromans. Ich finde den Text unheimlich zeitgeistig. Also ich habe wirklich versucht, die unmittelbare Gegenwart, die mich durchdringt, auch in die Geschichte und in die Figuren einfließen zu lassen. Also ich habe den ja quasi auch zeitgleich mit der Corona-Krise immer weiter geschrieben und wirklich so die tägliche Stimmung, auch die eigenen Verwerfungen innerlichen, alle auch in dem Buch dann zu verarbeiten. Deswegen finde ich ihn sehr nah an der Gesellschaft und an der Zeitgeschichte. Politisch ist es dann eben automatisch auch.
Ich mag ja diesen lakonischen Ton der Brandenburger, den Sie so schön wiedergeben können. Das zeigt sich auch bei einem schwulen Blumenhändler in diesem Dorf in Bracken, der eigentlich eher aussieht wie ein Freak, aber AfD wählt. Und zwar mit der schlichten Begründung, geht ja nicht anders. Diesem AfD-Erfolg spürt Dora, die ja ziemlich viel reflektiert, eine sehr reflektierte Figur, auch ein bisschen nach, ne?
Ja, aber so richtig auf die Schliche kommt sie dem Ganzen dann eben auch nicht, weil jetzt bei der Figur, der heißt Tom, also diesem Blumenhändler, der mit seinem Lebensgefährten auf dem Dorf zusammenlebt, ist eigentlich klar, dass er vom Profil her überhaupt nicht in die Wählerschaft der AfD reinpassen würde. Also der sieht eigentlich aus wie ein Weinhändler aus Berlin-Charlottenburg, ist homosexuell und vertritt ansonsten, ist überhaupt nicht ausländerfeindlich. Also der beschäftigt in seinem kleinen Unternehmen Ausländer, also der hat damit überhaupt keine Probleme und trotzdem ist er irgendwie der Meinung, diese Partei wählen zu müssen. Also auch da geht sozusagen die einfache Rechnung wieder nicht auf. Der Freund von Tom sagt einmal zu Dora sinngemäß, die Kunst des Lebens besteht darin, auch Widersprüche aushalten zu können. Und dann fällt Dora eben auf, dass das vielleicht auch was ist, was sie so ein bisschen verlernt hat.
Und dass wir auch in unserer Demokratie sozusagen mit diesen Widersprüchen und Ambivalenzen leben müssen.
Oder sogar leben dürfen, könnte man ja auch sagen. Also ich persönlich empfinde es tatsächlich eine Vielfalt von Meinungen, also nicht nur Zähneknirschen zu tolerieren, sondern die auch begrüßen zu können, eigentlich als eine Bereicherung. Und da sind auch Meinungen eingeschlossen, die den eigenen diametral entgegenlaufen. Also man hat ja schon Angst, wenn man eine Meinung gelten lässt, dass man sie dann sozusagen auch legitimiert hätte oder irgendwie verziehen. Das ist aber nicht dasselbe. Also man kann Menschen anhören, man kann sie sein lassen, wie sie sind. Man muss sie nicht komplett verurteilen oder zu Unmenschen erklären, um quasi seinen eigenen Punkt zu machen. Es gibt eine Form von Haltung, die bei sich selber bleibt, die die eigene Perspektive schützt und rechtfertigt, aber trotzdem in der Lage ist, andere gelten zu lassen. Und das ist dann für einen selber, finde ich, eine Bereicherung und nichts, was einem die Energie absaugt.
Ich habe ja diesen Roman irgendwie auch als einen Roman über Zugehörigkeit gelesen. Also Gute hat zum Beispiel einiges Übles auf dem Kerbholz. Sie hatten es vorhin gesagt, einige verachten im Dorf seine Nazi-Gesinnung zutiefst. Aber als wenn es ihm schlecht geht, dann sagen alle, naja, er gehört dazu. Und auch Dora hat ja Sehnsucht nach Zugehörigkeit und genießt es mit Gute und seiner Tochter und seinen Freunden zu grillen und fast ein bisschen wie eine Familie zu sein. Ist das so ein Unterstrom in diesem Roman über Menschen oder wo schlägt für Sie das Herz des Romans?
Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Unterströmung des Romans, weil ich eben glaube, dass das auch eine wahnsinnig wichtige Unterströmung unserer Zeitsituation ist. Also es gibt Zugehörigkeiten nach wie vor im engsten Familienkreis, aber schon wenn man darüber hinausgeht in den Freundeskreis, gibt es sehr viel bedingte Zugehörigkeiten heutzutage. Also Zugehörigkeiten, die dann gelten, wenn man bestimmte Erwartungen erfüllt, eine bestimmte Leistung bringt, sich auf eine bestimmte Weise verhält, aussieht, äußert und so weiter. Das ist vielleicht nichts, was wir immer reflektieren, aber ich glaube, das ist sehr, sehr spürbar. Und was Menschen wirklich brauchen, also da glaube ich fest dran, das ist, glaube ich, das, was wir auch Heimat nennen, ist eine bedingungslose Zugehörigkeit. Und die definiert sich eben dann nicht über Konformitäten oder Ähnlichkeiten, sondern sie definiert sich an sich. Und ein Dorf hat halt diese Besonderheit, dass die Menschen da zusammengewürfelt sind, aber da auch festsitzen. Also sie können nicht so leicht weg wie in der Stadt, einfach mal schnell umziehen, andere Wohnung, neuer Job oder so, sondern die sind und die bleiben an der Stelle. Und das ergibt dann ein ganz anderes Beziehungsgefüge. Und ich glaube letztlich eins, nach dem sich jeder von uns in gewisser Weise auch sehnt.
Vielen Dank, Juli C. Ihr Roman über Menschen erscheint morgen im Luchterhand Verlag. Dankeschön.
Ja, sehr gerne, danke auch.
Tu dis que tu nous vois déjà loin, tu parles de nous dans longtemps. Tu dis, même si t'en sais rien, j'ai jamais connu plus convaincant. Tu dis, quand tu parles à mon âme, c'est mon corps qui te répond. Encore.
sur mon corps, le charme enchant, touchant de chaque phrase, c'est un canon. Tam, tam, tam. C'est tout, des rires en bar, des gens dehors, ça dure, j'adore, c'était facile d'être nous. Des étages à monter lentement et s'embrasser avant l'heure, puis atteindre ton appartement au petit matin de lueur. Dum, 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 oh, à deux pas de la terre.
Letztes Jahr gab's beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eine bemerkenswerte Siegerin. Helga Schubert, mit 80 Jahren die bis dato älteste Preisträgerin. Endlich in Klagenfurt, muss sie gedacht haben, denn eingeladen war Helga Schubert schon einmal 1980. Damals lebte die Schriftstellerin und Psychologin in der DDR. Das Regime hatte ihr verboten, am Bachmann-Wettbewerb teilzunehmen. Im Sommer 2020 aber war sie dann dabei und der Text, aus dem sie las, überzeugte die Klagenfurter Jury. Vom Aufstehen heißt er. Wir hören mal kurz rein.
Es ist morgens. Gleich klingelt mein Wecker. Bald ist es schon heller um diese Zeit. Im dämmerigen Gegenlicht die kahlen Bäume. Wenn ich ein Vogel wäre, müsste ich mir jetzt im Winter eine andere Zuflucht suchen. Die weiche Bettdecke bis unter die Nase. Ganz gerade gestreckt, hier bin ich sicher. Neben mir an der Wand das Bild, ein einsames Gehöft mit grünen und blauen Holztüren. Ein hohler Baum, Raben in seiner Krone. Er, der es gemalt und mir geschenkt hat, liegt noch ruhig im Nachbarzimmer, verlässt sich darauf, dass ich gleich komme und ihm helfe.
Jetzt ist das komplette Buch erschienen vom Aufstehen. Stark autobiografisch, ein Leben in Geschichten und ein Leben mit einigen Traumata. Meine Kollegin Theresa Hübner hat es gelesen.
Alles gut. Das ist so eine Wendung, die sich in den letzten Jahren in unsere Alltagssprache eingeschlichen hat. Eine beruhigende Floskel, egal wie es uns wirklich geht. In Helga Schuberts Buch Vom Aufstehen aber ist alles gut ein zentraler Satz und mehr als eine oberflächliche Wendung. Er ist wichtig für dieses Leben, das die Autorin in drei große Themenbereiche teilt.
Ich bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen Teilung.
Und nun ist die Ich-Erzählerin, deren Lebensdaten bis hin zum Namen mit der Autorin Helga Schubert übereinstimmen, über 80 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem pflegebedürftigen Mann in einem Haus in Mecklenburg-Vorpommern und blickt zurück auf ein Leben, in dem nun wirklich nicht immer alles gut war. 29 Kapitel, unterschiedlich lang, Erzählungen, die sich so flüssig lesen wie ein Roman. Helga Schubert, das Kriegskind, wird 1940 in Berlin geboren. Ein Trauma ihres Lebens ist der Verlust des Vaters, den sie nie kennenlernte. Denn als er an der Ostfront von einer Granate zerfetzt wurde, mit gerade mal 28, war Helga erst ein Jahr alt. Sie leidet unter dem Verlust, fragt sich, ob dieser Vater sie geliebt hätte, getröstet und in den Arm genommen, all das, was ihre Mutter nie konnte. Eiskalt ist die, verprügelt die Tochter und verletzt sie immer wieder mit Worten.
Da sagte meine Mutter ganz ruhig, wenn du doch damals nach der Flucht gestorben wärst. Und später sagte meine Mutter einmal, die Menschen deiner Generation sollten ihren Müttern, die sie damals auf der Flucht retteten, ein Denkmal setzen.
Die Flucht ist das Lebenstrauma der Mutter, die mit der kleinen Helga zu Fuß in einem dreirädrigen Kinderwagen vor den Panzern der Roten Armee zu den Schwiegereltern nach Greifswald flieht. Dort wird die mittlerweile 5-jährige Helga todkrank. Fieber, Scharlach, Ruhr- und Mittelohrentzündung.
Meine Mutter setzte sich mit ihrer Pistole an das Bett ihres Kindes und sagte zu ihm, wenn du jetzt stirbst, erschieße ich mich.
Helga wird wieder gesund. Die Mutter versenkt die Pistole im Fluss. Und auch das Gift, das sie vom Schwiegervater für den Fall bekommt, dass die Russen vor der Tür stehen, gibt sie dem Kind nicht. Helga und ihre Mutter überleben, doch die Mutter wird liebesunfähig, hart und herzlos. Nie finden die beiden Frauen wieder zueinander. Erst als die Mutter mit über 100 Jahren stirbt, beginnt Helga Schubert ihre literarische Auseinandersetzung. Sie, beziehungsweise die Erzählerin, ordnet den Nachlass der Verstorbenen. Viel Besitz ist nicht übrig, denn die Mutter lebte nach dem Motto, Geld ist zum Ausgeben da. Das nahm bisweilen absurde Züge an.
Meine Mutter hatte im Krieg alles verloren. Nun wollte sich meine Mutter nach der Wende, also 45 Jahre nach der Flucht aus Hinterpommern, wenigstens etwas wieder anschaffen, was sie vor dem Krieg besessen hatte. Ein Lexikon. 24.000 D-Mark hatte es gekostet. Band um Band hatte sie es erwartet. Aber weil sich das Wissen alle paar Jahre verdoppelt und die Leute nur noch im Internet suchen, war es bald nur noch ein paar hundert Euro wert.
Und doch ist vom Aufstehen keine Abrechnung. Helga Schubert ist Psychologin und hat als Therapeutin gearbeitet. Das merkt man dem Buch an. Denn untergründig stellt sie immer wieder die Frage, wie wurde die Mutter, wie sie war? Und wie hat das wiederum mich geprägt? Zentral ist für Helga Schubert dabei der christliche Gedanke von Vergebung. Alles gut. Vom Aufstehen ist klar autobiografisch, sehr persönlich und intim, aber weit weg von Nabelschau und narzisstischer Selbstbespiegelung. Das liegt vor allem daran, dass sich die Autorin an den stilistischen Fahrplan hält, den sie selbst auf einer der ersten Seiten vorgibt.
Mit Selbstironie, aus verschiedenen Blickwinkeln, mit einem ersten Satz, der die Pointe unmerklich vorbereitet. Nichts Eindeutiges, Belehrendes, Aufklärerisches. Vor allem ohne Pathos.
Auch über ihr Leben in der DDR reflektiert die Erzählerin klug und unpathetisch. Sie inszeniert sich nicht als Regimekritikerin, beschreibt aber, wie sie unter dem Regime litt, sich eingesperrt und unfrei fühlte und wie ihre Karriere als Schriftstellerin in der DDR behindert wurde. 1980 das Verbot, am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilzunehmen. Einige Jahre später durfte sie den Hans-Fallader-Preis nicht annehmen oder zu einer gemeinsamen Lesung mit Hertha Müller in den Westen reisen. Helga Schubert, das Kind der deutschen Teilung, erzählt auch das alles ohne Groll, wenn auch als kleinen Sieg über die DDR-Diktatur.
Der 3. Oktober ist für mich ein Feiertag, und zwar von Anfang an, vom 3. Oktober 1990 an. Wir im Osten waren dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beigetreten, pragmatisch und nicht pathetisch.
Helga Schuberts Buch überzeugt durch eine klare, ungekünstelte Sprache. Sinnlich sind diese Lebensgeschichten aber trotzdem. Die Autorin zählt nicht nur Erinnerungen auf, sondern lässt sie sehen, schmecken, fühlen, riechen.
Ich schloss immer meine Augen nach dem Aufwachen, atmete tief ein. In der Kuhle zwischen Zeigefinger und Mittelfinger der Duft nach Nelkenseife, das Lavendelsäckchen neben dem Kopfkissen, der Waschmittelduft in der Flanellbettwäsche und meinem Nachthemd.
Vom Aufstehen ist ein berührendes Buch über Verletzung und Heilung und darüber, wie man zu der wird, die man ist und wie man dieses Ich lieben lernen kann. Zugleich lädt es dazu ein, die Gegenwart zu genießen, das Gute zu sehen in den kleinen Momenten der Geborgenheit. Mit einem solchen Moment schließt das Buch. Die Ich-Erzählerin Helga Schubert kuschelt sich am Morgen nochmal unter die warme Decke. Dann aufstehen, Umarmung von ihrem Mann, Glück. Der letzte Satz des Buches lautet: Alles gut.
Ce garçon est une ville que j'aime de mes doigts visiter.
Theresa Hübner über das Buch von Helga Schubert, Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten, gerade bei DTV erschienen. Am Dienstag können Sie Helga Schubert im SWR 2 Lesenswert Gespräch hören, um 22.05 Uhr. Da unterhält sich meine Kollegin Katharina Borchert mit der Autorin über ihr Buch, natürlich auch online zu hören auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là. Aucun endroit que ce garçon. Aucun endroit, aucun ne m'a fait cet effet-là. Aucun endroit que ce garçon-là. Je me lassais des villes nouvelles où je ne faisais que passer. Mais celle-là.
mystérieux, ce que j'aime, c'est le garçon dont je rêvais, d'une antique beauté, d'une antique beauté. Vers sa voix, je me rue, je cours à perdre lui la vue. Vers sa voix, je me rue, je cours, le temps est suspendu dans cette grande avenue.
Nächste Woche wird der Schriftsteller Martin Walser 94 und pünktlich zum Geburtstag erscheint ein neues, schmales Buch von ihm mit dem schönen Titel Sprachlaub. Da fällt einem gleich der Wörterbaum ein, aus Walsers berühmten Roman Ein springender Brunnen. Darin sammelt Walsers alter Ego Johann besondere Wörter ein, Popokatepetl, Rabindranath Tagore oder Trauerweide. Und mit jedem Wort wurde die Welt in diesem Roman größer und reicher. Und der Wörterbaum war die Keimzelle für den Dichter. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, also Walsers Sprachlaub. Als hätte der Wörterbaum seine Blätter verloren. Der Band sammelt sie auf, manchmal in nur einem Satz, manchmal in wenigen Strophen. Es sind kurze poetische Stücke, zum Beispiel dieses.
Der Himmel glüht, allwissend schweigen die Bäume. Wer es jetzt noch eilig hat, ist ein Narr. Existenz pur schwebt mir vor. Weltmeister will ich sein, durch nichts als Einbildungskraft.
Poetisches Sprachlaub von Martin Walser. Frank Hertwig, Leiter der SWR Literaturredaktion, hat sich diesen Band angesehen. Hallo Frank.
Hallo Anja.
Ja, das ist ein schmales Buch mit kurzen Sentenzen, aber es hat's in sich. Da nimmt einer Abschied, oder?
Ja, das kann man so sagen. Es ist auch optisch ein sehr schönes Buch geworden. Alisa Walser, die Tochter, hat Aquarelle gemalt, die auch sehr zart, sehr durchsichtig sind. Und ich glaube, das nimmt Walser auch in seinen Worten mit auf. Es ist eine kleine Form, aber es geht ums Ganze. Es ist kein melancholisches Buch, denn Melancholiker hängen ja an der Vergangenheit fest. Das tut das Buch nicht. Aber es ist, muss man sagen, ein trauriges Buch. Und es ist ein Buch, das ums Leben kämpft, aber immer um den Tod weiß. Und es geht natürlich, das ist klar, um ein Ich, das die klarerweise die zentrale Rolle spielt. Und wie wir gehört haben gerade eben, werden da in diesem ersten Gedicht schon alle Elemente fast angeschlagen. Wir hören von der Natur, der Himmel glüht etc. Wir hören von der Gegenwart, Existenz pur, also Vergangenheit ist nicht das Entscheidende. Und wir hören, es geht um die Einbildungskraft, natürlich um Poesie. Und in dem ganzen Buch tauchen natürlich Themen der Vergänglichkeit auf. Es taucht der körperliche Schmerz auf, Kopfweh, es gibt Erinnerungsverluste, manchmal der Versuch, nach Worte zu tasten. Also das sind Elemente, die sich durch die ganzen Texte ziehen.
Hören wir noch mal einen.
Hätte das Blau des Himmels einen verlässlichen Namen, dann säng ich hinauf. So aber spür ich, wenn ich mich nach oben wende, nichts als die Schwere meines Kopfes.
Was mir aufgefallen ist beim Lesen in Sprachlaub, Martin Walser bewegt sich sozusagen im Nahfeld, also er erkundet mittlerweile die nächste Nähe, den Garten und die Tiere.
Ja, genau, das ist gut beobachtet. Also manchmal kann man sich einfach vorstellen, wie Martin Walser in seinem Garten sitzt und rüber dann schaut zum Bodanrück und dann tauchen die Tiere auf, Amseln natürlich, Krähen, Hunde tauchen auf, er hatte ja auch immer einen Hund, Bruno hieß früher mal einer, Katzen tauchen auf, Bienen, es tauchen Wespen auf und der ganze Horizont entwickelt sich also aus diesem Garten heraus, kann man sagen. Und es gibt aber interessanterweise, die Tiere sind, wenn man so will, Komplizen der Verlebendigung, er streichelt zum Beispiel meine Katze, ein ganz schönes Bild, wo er die Knochen spürt und dann plötzlich die Katzenenergie bekommt. Und manchmal bereiten ihm die Tiere auch Schmerz und das wird, glaube ich, ganz ironisch dann aufgefangen.
Genau, Lebendigkeit durch Schmerz, das kommt in diesem Stück, was wir jetzt hören, bewunderbar auf den Punkt.
Als ich meinen Kopf sinken ließ, setzte sich eine Wespe auf mich und stach mich ins Genick.
Autsch, das sind richtig üble, feindliche Stiche.
Ja, das kann man so sagen. Es gibt wirklich auch noch sehr witzige und ironische Stellen in diesem Werk. Aber wenn man an die Feinde denkt, dann muss man sagen, es gibt natürlich auch Walser-Themen, die wir schon kennen. Die Feinde tauchen auf, er nennt sie wie immer die lieben Feinde, weil sie dem dann doch irgendwie ans Herz gewachsen sind. Und man merkt dann dieses Thema Kämpfen, was in Walzers Werk so eine große Rolle spielt, dass es doch gar nicht darum ging, einen Kampf zu gewinnen und auch nicht einen Kampf zu verlieren, sondern eigentlich zu kämpfen. Und Kämpfen ist dann dieses Gefühl, das einem auch wieder Verlebendigung schafft. Also das ist so ein typischer Walzer. Und ein zweites Thema, was wir auch finden, ist Religion. Er sagt mal so nett, Gott und Teufel sind ein liebes Paar, aber es ist keine christliche Religion. Das Wort fromm taucht oft auf, aber es geht dann doch eher um sowas wie Pantheismus, um Naturnähe als um Kirche. Es gibt da auch mal ein schönes Wort, wenn Götter, dann solche des Wetters, die kein Wesen haben, das bleibt. Also Trost geben diese Götter nicht. Also man muss schon sagen, es ist ein Ich, das alleine ist, das in diesem Buch erzählt wird. Und zusammenfassend muss man sagen, es ist wirklich ein sehr berührendes, schönes, dichtes Buch geworden. Es gibt Augenblicke darin, wo auch Sprachverlust thematisiert wird. Aber am Ende muss man dann doch sagen, wie immer bei Martin Walser, er kann sich auf die Sprache verlassen.
Vielen Dank, Frank Hertweg, über Martin Walser Sprachlaub. Wahr ist, was schön ist, erscheint diese Woche bei Rowohlt. Und Martin Rutenberg liest jetzt nochmal die letzte Sentenz aus diesem Buch, in der der Tod auftritt, aber das Leben das letzte Wort hat.
Stich mich nicht in die Hüfte, Freund. Zapf mich nicht an. Ich wehre mich nicht. Ich bin bedacht und will bis zum letzten Abend leben.
Die französische Sängerin und Musikerin Pomme hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Pomme macht übrigens auch ganz charmante Videos zu ihren Songs über Romantik, Liebe und Natur. Heute, am 21. März, ist der Welttag der Poesie. Die UNESCO will damit an die Bedeutung der Lyrik erinnern und da sind wir natürlich dabei, mit neuen Gedichten von Anja Kampmann. Kampmann ist eine Art Shootingstar der neueren deutschen Literatur, 1983 in Hamburg geboren. Vor 3 Jahren landete sie mit ihrem Debütroman einen Überraschungserfolg. Darin erzählte sie unter anderem von den Arbeitsbedingungen auf einer Ölplattform. Jetzt also ein neuer Lyrikband von ihr, er heißt »Der Hund ist immer hungrig« und darin knüpft sie an gesellschaftspolitische Themen an und an eine Jugend in der norddeutschen Provinz. Wie das zusammengeht, weiß unser SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte.
Der erste Zyklus im neuen Lyrikband von Anja Kampmann trägt den passenden Titel »Hinter der Scheune«. In den 17 Gedichten schaut das lyrische Ich mit einer Mischung aus Sehnsucht, Verwunderung und Abscheu auf Jugendzeiten in der norddeutschen Provinz. Ohne Umschweife, Marschland und Mittelstufe heißen die kurzen Stücke, die Landschaft und Gesellschaft ins Verhältnis setzen und dabei oft Missverhältnisse benennen, klar und deutlich, ohne artifiziellen Dekor, ohne Umschweife eben.
In meiner Klasse sitzt der Sohn des Schweinebauern. Es saßen andere Söhne. Viele hatten Acker, Rüben, eine Schwäche fürs Feuerlöschen oder Schreckschuss. Dennoch, die Apfelbäume blühten, die Nächte noch kühl.
Oft windet es in den Zeilen rau, aber ist nicht nur das Klima an der Küste, sondern auch der Umgang untereinander. Manche Mädchen treffen sich mit den Söhnen der Schweinebauern, andere bleiben Zaungast, und zwar physisch wie sprachlich.
Im Stroh hinter der Scheune. Von Küssen war die Rede, aber die Rede schloss keinen von uns ein.
Dass Worte eben nicht unschuldig sind, wie Schimpf und Schande auf die Seele wirken, wie aus Tiraden auch Taten entstehen, all das ist Thema in diesem eindrücklichen Gedichtzyklus.
Was sie am meisten erstaunte, die Bilder blieben so lang. Zwölferschar. Mädchen, die ihr hinterherläuft, Nutte. Die Bilder blieben so lang. Dass sie den Dick von Torben aus der Zehn nahm, durch seinen Hosenschlitz, fast lautlos im Gebüsch.
Kampmann ist eine politische Dichterin. Der Schulhofhorror kommt bei ihr nicht aus dem gesellschaftlichen Nichts, sondern hat eine Vorgeschichte. So erstaunt es nicht, dass in besagtem Zyklus auch die Geschichte vom Hamburger NS-Gauleiter Karl Kaufmann verarbeitet ist, von dem es lange hieß, er sei ein guter Nazi gewesen, auch weil er ein Rotwildgehege anlegte, das noch heute existiert. Dabei ließ Kaufmann die ersten Konzentrationslager errichten und bat Hitler immer wieder, Juden deportieren zu dürfen. Über diesen Hintergrund zum Gedicht Duvenstädter Brook erfahren wir in einem umfangreichen Anmerkungsapparat, der äußerst hilfreich ist, wenn historische, politische und naturwissenschaftliche Bezüge nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Ohnehin entwickeln die Informationen im Anhang ein merkwürdiges Eigenleben. Statt zu den Gedichten zurückzublättern, scheint es manchmal interessanter zu sein, der Spur der Stories zu folgen. Gerade ging es noch um einen Schachcomputer, dann ums Fracking und schließlich würde man doch gerne wissen, was es mit den geklonten Zollhunden auf sich hat, die wohl am Flughafen in Seoul eingesetzt werden. Solche Neugier führt ins Internet und es stellt sich die Frage, wann die Lyrik wieder dran ist und wie sich das Angelesene auf die Wahrnehmung der Gedichte auswirkt. Die Rezeption ist gewiss nicht zu verallgemeinern, doch bisweilen ist der poetische Mehrwert gegenüber der politisch-historischen Recherche nur marginal. Zum Gedicht Wiepersdorf etwa heißt es in den Anmerkungen:
Auf Schloss Wiepersdorf, dem ehemaligen Landsitz der Familie von Arnim, trafen sich während der DDR-Zeit Intellektuelle und Künstler, die vom Staat dorthin eingeladen wurden. Anwohner berichten von Hundestaffeln, die das Schloss bei Nacht bewachten.
Die Lyrik nimmt den historischen Sachverhalt auf, benennt eine bekannte Dichterin und stochert im doppelten Nebel.
Ich weiß, im Nebel gab es Schäferhunde. Ums Schloss eilte ihr Schatten. Und drinnen saßen Kirschkonsorten, ein paar auch mit Zigarre, sagten Trecker statt Tanks, sagten solche Sachen im Nebel. Im Nebel lief ein Schatten.
Schwer zu sagen, ob es die Lust an der Alliteration war, die Anja Kampmann bewog, die Dichterkollegin Sarah Kirsch mit Konsorten zusammenhocken zu lassen. Aber so richtig erhellend sind diese Zeilen nicht. In einem Fledermausgedicht hingegen funktioniert der Übergang besser, weil er kreativer gestaltet ist. Dass Windkraftanlagen stark schwankende Luftdruckverhältnisse erzeugen und damit die Blutgefäße der sensiblen Flugtiere reißen lassen, liest sich in der poetischen Version auch als kulturhistorische Beerdigung.
Lag nur so da. Mickey. Batman. Namenlos in sich. Im Rauschen jener Welle, die von innen kam. Durch das Gewebe. Schlug dich. Nahm dich. Begrub Rätsel.
So reduziert die stilistischen Mittel in Kampmanns Lyrik, so kraftvoll die poetische Wehklage. Zuweilen wirkt der Gedichtband wie ein Sündenregister der Menschheit. Naturzerstörung, Kriege wie der in der Ukraine und die unterschiedlichsten Genmanipulationen sind wiederkehrende Themen. Vorneweg steht ein Gedicht über das Zeitalter der Pest. Hungrig strich der schwarze Atem übers Land, heißt die wohl markanteste Zeile darin, die auch an die aktuelle Pandemie denken lässt. Die verstörende Gleichzeitigkeit persönlicher Empfindungen, lebensweltlicher Dekadenz und welthistorischer Entwicklung wird dann im abschließenden Gedicht noch einmal aufgegriffen, indem das lyrische Ich zwar eine neue Zartheit zu erkennen glaubt, aber mit großen Sorgen um die Welt jene unsere in die nächtliche Finsternis schaut.
Ich schreibe ein Liebesgedicht und die Frequenzen verschwimmen. Ein Helikopter landet vor dem Trüffelrestaurant, während junge Wissenschaftler verzweifeln.
adieu mon homme, où tu vas, je n'irai pas.
Anja Kampmann, Der Hund ist immer hungrig. Die Gedichte sind im Hansa Verlag erschienen.
Où tu vas, il fait trop froid.
Was tun in diesen einsamen Lockdown-Tagen, außer sich zu sorgen? Pragmatische Lösung: machen wir Frühjahrsputz. Es hat sich ja doch einiges angesammelt in den Ecken unserer Homeoffice-Zimmer. Jetzt können Sie natürlich selbst mit dem Staubsauger durch die Wohnung rumpeln oder Sie machen es wie die Mutter in Wladimir Kaminas Geschichte Sauber machen, an die ich kürzlich denken musste. Die Mutter hat sich nämlich einen technischen Gehilfen bestellt, der auf einer geheimnisvollen Route durch die Zimmer surrt und Staub einsammelt. Außerdem bringt der Kollege Schwung in die Bude und sprechen kann er auch.
In der Gebrauchsanweisung stand, wenn ein Problem auftauchte, würde der Staubsauger mit einem Oh-oh seinen Besitzer darauf aufmerksam machen und mit einer Sprachaufzeichnung erklären, was passiert war. Meine Mutter nannte das Gerät Wasja, als wäre der Staubsauger ein Bruder ihrer Katze Vasilisa und wählte Russisch als gemeinsame Sprache. Gleich am ersten Abend sollte Wasja zum Einsatz kommen. Ich schaute vorbei, um sicherzugehen, dass der Roboter seine Aufgaben auch richtig verstand. In der Wohnung herrschte eine Bombenstimmung. Meine Mutter saß lachend auf einem Drehstuhl in der Mitte des Zimmers. Um den Stuhl herum drehte sich Wasja im Kreis und skandierte auf Russisch mit dunkler, verrauchter Stimme: Oh oh, Fehler Nummer 5. Neben ihm sprang Vasilisa wie ein kleines Zirkusbärchen herum, sichtbar glücklich, dass endlich Bewegung in ihr Leben gekommen war. Meine Mutter war bester Laune. Die Stimmung stieg hoch und höher. Meine Frage, ob Wasja nebenbei auch noch putze oder nur herumspiele, verstand meine Mutter nicht. Mit Wasjas Erscheinung wurde die Wohnung zwar nicht sauberer, aber lauter und lustiger. Zeitweise stellte der Staubsauger sogar den Fernseher in den Schatten. Wasja hatte ein problematisches Leben. Ständig hörte man sein Oh-oh aus allen Zimmern. Dazu verliebte er sich stets in alleinstehende Möbelstücke, umkreiste sie und kam nicht mehr weiter. Er verstrickte sich obendrein in eine komplizierte Beziehung mit dem kleinen weißen Ziegenfell, das bei meiner Mutter vor dem Sofa lag. Kaum verließ Wasja seine Ladestation, steuerte er es sofort an, kitzelte das Ziegenfell mit seinen Schnurrbärtchen, verwickelte sich im Fell und rief stöhnend: Fehler Nummer 8. Zu großer Freude der Katze Vasilisa, die ihre Jagdleidenschaft nun besonders intensiv ausleben durfte und dem Staubsauger immer wieder auf den Rücken sprang. Dann hieß es: Fehler Nummer 3. Meine Mutter kümmerte sich um Wasjas Erziehung und gab die Hoffnung nicht auf, aus ihm irgendwann einen richtigen Putzmann zu machen. Doch Wasja schien für eine ernsthafte Beschäftigung nicht zu gebrauchen zu sein. Als kommunikativer Mitbewohner und lustiger Geselle taugte er aber allemal. Wasja und Vasilisa sind inzwischen dicke Freunde geworden. Mehrmals habe ich bei einem Mutterbesuch beobachtet, wie sie zusammen aufs Klo gingen. Und wenn es sich die Katze in ihrem Körbchen gemütlich machte, fuhr Wasja hin und her, um sie in dieser hilflosen Stellung zu beschützen. Dafür strich ihm Vasilisa ab und zu zärtlich mit der Pfote über seinen Schnurrbart. Meine Mutter war von dem Kauf begeistert. Sie konnte meine Frage gar nicht verstehen, als ich mich bei ihr nach einem Monat erkundigte, ob das Gerät auch sauber machen würde und zum Beispiel die toten Fliegen einsammelte, die die Katze nach ihrer Jagd überall hinterließ. »Ach was«, meinte meine Mutter, »die paar Fliegen, die kann ich auch selbst einsammeln. Man muss sich ja schließlich bewegen. Bewegung ist gesund.« Oh oh, Fehler Nummer 3. hörte ich jemanden im Hintergrund rufen. »Ich muss jetzt los. Wasja hat sich in die Gardine eingewickelt. Ich rufe dich später an, wenn er schläft, ja?« sagte meine Mutter und legte auf.
Dominik Eisele las einen Auszug aus Wladimir Kaminas Erzählung Saubermachen aus dem Sammelband Morgen räum ich auf aus dem Diogenes Verlag. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin mit der Musik von Pomme von ihrem Album A peu près. Bitte, lesen Sie doch Ihr Eulengedicht für uns. Könnten Sie uns nochmal Ihr Gedicht Giersch vortragen? Bei Lesungen des Lyrikers Jan Wagner, da rufen eben die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal Gedichtwünsche zu. Der Büchner-Preisträger hat tatsächlich einige Hits im Repertoire und die trägt er dann auch vor, ganz ohne Starallüren. Jan Wagner arbeitet mit großer Ernsthaftigkeit an seinen Texten, zugleich spielerisch und formbewusst. Außerdem ist er Übersetzer und Essayist und liest begeistert die Lyrik von Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. Diese Seite von Jan Wagner, die lernen wir jetzt kennen in seinem Band »Der glückliche Augenblick, beiläufige Prosa«. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor.
Gedichte können sprechen vom Höchsten wie vom vermeintlich Belanglosesten. Sie finden ihre Gegenstände bei den großen Themen, begeben sich zuweilen in die Sümpfe der Politik und auf abseitige Pfade, dahin, wo vielleicht nur ein wenig Unkraut wächst. Giersch heißt eines der berühmtesten Gedichte Jan Wagners. Nicht zu unterschätzen, der Giersch mit dem Begehren schon im Namen. So hebt es an, und Jan Wagner beweist mit diesen Zeilen, dass die ganze Welt immer auch im schmählich übersehenen Detail zu finden ist.
Dieses Gestaltwandeln, dieses Schlüpfen in Rollen ist eine Möglichkeit, die auch das Gedicht bietet. Ich bin ein Stein. Es stimmt, dass es nur im Gedicht möglich ist, dies nicht nur zu äußern, sondern auch vollkommen glaubhaft zu machen. Im Vertrag mit dem Leser diesen sagen zu lassen, ich akzeptiere, dass hier ein Stein spricht und bin sogar bereit zu erkunden, inwiefern ich selbst Stein bin und wie es sein mag, aus der Perspektive eines Steins in die Welt zu blicken.
Das ist ein Ausschnitt aus Jan Wagners Büchner-Preisrede. 2017 wurde er mit dem bedeutendsten deutschen Literaturpreis ausgezeichnet. Diese Dankesrede hat nun zusammen mit anderen Essays, Nachrufen, Lobpreisungen verehrter Dichter und Reiseberichten Eingang in das Buch »Der glückliche Augenblick« gefunden. Es ist bereits der zweite Band mit beiläufiger Prosa und dieser Untertitel deutet nicht nur auf eine durchaus einnehmende Demut des Autors hin, sondern mindestens ebenso sehr auf seine Fähigkeit, im entlegenen und absichtslosen poetischen Zauber zu entdecken. Was ihre literarische Güte betrifft, ist diese Prosa ohnehin alles andere als beiläufig. Sie umkreist ihre Themen nicht nur geistreich und mit großer sprachlicher Kraft, sie dringt auch häufig genug, von einem bestimmten Sujet ausgehend, ins Wesenhafte von Dichtung vor.
Mag die Rückkehr in die Vergangenheit dem Körper versagt sein, so reisen wir in Gedanken, erst recht in unseren Träumen, doch ununterbrochen zurück, verbringen womöglich weit mehr Zeit dort als im Hier und Jetzt mit seinen Unwägbarkeiten. Gedichte versuchen, diesem delikaten Grenzverkehr eine Form zu geben, die dem Aufenthalt im Erinnerten eine Anmutung von Dauer verleiht.
So hebt die dritte von vier Bamberger Poetikvorlesungen an, die Jan Wagner in diesem Winter gehalten hat. Er hat sie nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Im Westen trifft er auf den Iren Dylan Thomas, der Jan Wagner einst auf den literarischen Weg gebracht und ihn vielleicht mit dem wichtigsten Proviant für seine eigene Reise als Schriftsteller versorgt hat.
Dichtung, sagt er einmal, sei immer ein Abenteuer mit offenem Ausgang, eine Bewegung auf ein unabsehbares Ende zu.
Von der dänischen Lyrikerin Inger Christensen, die im Norden auf ihn wartet, hat er die Vorstellung vom notwendigen existenziellen Spiel der Poesie dankend aufgegriffen. Im Osten begegnet er Zbigniew Herbert, der ihn eine Eigenschaft lehrt, die Wagner in der Tat beherzigt hat. Ein Gestus der Bescheidenheit.
In dem Sinne, dass er sich selbst als zufälligen Autor dieser Geschichte als eher unwesentlich betrachtet, dass er als Person hinter die Poesie zurückzutreten versucht.
Und im Süden, da findet er einen weiteren verstorbenen Lehrmeister oder dichterischen Weggefährten. Eugenio Montale nämlich, mit dem er augenscheinlich die Überzeugung teilt, dass es beim Schreiben eines Gedichts immer vorzuziehen sei, etwas zu zeigen, ein Gegenstand, ein Ereignis oder ein Bild, als etwas zu behaupten, eine abstrakte Idee etwa. Die Bamberger Poetikvorträge sind aber nicht die einzigen Glanzpunkte und augenöffnenden Einblicke in die Gedankenwelt Wagners. Wir dürfen mit ihm außerdem auf Reisen gehen, nach Vietnam oder in den Iran, von wo er Postkarten versendet. Das sind hinreißende poetische Skizzen, im Vorbeigehen angefertigt, Bilder und erkenntnisreich. Das klingt dann ungefähr so.
Morgens kräht ein Hahn, der so eindeutig Hahn ist und doch anders kräht als alle Hähne im Wendland oder in Oberbayern oder in Brandenburg. Und nicht nur er macht lautstark auf sich aufmerksam. Man erkennt doch immer zuerst, dank der Vögel, dass man sich in einem fremden Land aufhält. 800 Arten von Vögeln soll es in Vietnam geben und einige von ihnen wecken uns.
Im titelgebenden Essay sucht Wagner den glücklichen Augenblick, der Fotografie und Lyrik gemein ist. Oder er überquert in der Sprache, was in der Wirklichkeit zuweilen durch Schlagbäume getrennt ist, Pässe und Grenzen. Mit großer Vertrautheit ruft er dem amerikanischen Dichter John Ashbery nach und mit Einfühlungsgabe Matthew Sweeney, mit dem ihn eine irisch-deutsche Dichterfreundschaft verband. Wenn er über Stefan George nachdenkt, sucht er zwar nach Anknüpfungspunkten, man merkt allerdings deutlich, dass ihm dessen Dünkel und Pathos fremd sind. Denn, und das zeichnet Wagners eigenes Werk aus, Lyrik ist nicht elitär.
Ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, dass noch das Geringste zum Gedicht werden kann. Und hat man Auge und Ohr, ein Gedicht die komplexesten Dinge in sich birgt, die Schönheiten wie die Dunkelheiten. Unmittelbar und sinnlich erfahrbar macht und dabei weder der Welt noch der Gegenwart den Rücken kehrt. Selbst wenn es die Schlagzeile meidet, dass, wenn nur alle sprachlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, es gleichgültig ist, ob ein Hundsstall oder eine historische Figur am Anfang stand, weil das gelungene Gedicht unwiderstehlich dazu einlädt, die Welt neu zu sehen und damit neu zu denken.
Die Welt neu sehen und neu denken. Mit guten Gedichten ist das möglich. Und mit der Prosa Jan Wagners ebenfalls. Die hat zudem noch eine sehr sympathische und ansteckende Eigenschaft. Sie ist schwärmerisch. Wenn Wagner über seine Heldinnen und Helden des Wortes schreibt, über Charles Simmage oder Inger Christensen oder John Keats, dann möchte man gleich in den nächsten Buchladen laufen, um deren Bücher zu bestellen.
Je m'avance vers toi.
Beiläufige Prosa von Jan Wagner unter dem Titel »Der glückliche Augenblick« im Hansa Verlag erschienen. Alle Bücher und Beiträge finden Sie wie immer auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Kommende Woche, am 27. März, wäre der Schriftsteller Heinrich Mann 150 Jahre alt geworden. Ein politischer Autor, einer, der den Nationalsozialismus früh heraufziehen sah und in seinem berühmten Roman »Der Untertan« den Prototyp des deutschen Mitläufers zeichnete. Aktueller denn je. Und wir haben jetzt einen kleinen Tipp. Zum runden Geburtstag ist nämlich ein Hörbuch mit Erzählungen und Essays von Heinrich Mann erschienen. Es heißt »Das Gute im Menschen«. So wie die ebenso herrliche wie frustrierende Novelle, in der ein wohlhabender Sir den Armen hilft, Vertrauen in die Menschen setzt und am Ende bitter übers Ohr gehauen wird. »Das Gute im Menschen«. Es sind gesellschaftskritische und politische und auch kriminalistische Texte auf diesem Hörbuch, die noch einmal das ganze Denken und Schreiben von Heinrich Mann zeigen, eindrücklich gelesen von den Schauspielern Julia Nachtmann und Volker Hanisch. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin hat Pom gemacht, A peu près heißt das Album. Hier geht's jetzt weiter mit SWR 2 aktuell. Und dann um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Anja Brockert. Tschüss.
Elle dit que tu dois choisir.